auf der einen Seite und die Menschen, die Rassismus erfahren, auf der anderen Seite. Und Sie als Berufsverband unterstützen ja das diesjährige Motto des Internationalen Tags gegen Rassismus, Menschenwürde schützen. Was heißt das dann konkret für Sie, auch bezogen auf diese beiden Gruppen?
Naja, es ist mal, also jetzt ganz, ganz unabhängig davon, dass da, wo Rassismus herrscht, dass es da an Menschenwürde mangelt und dass das gegen das Grundgesetz verstößt, ganz einfach. Ist es so, dass wir als Psychologinnen und Psychologen einen Berufsethos haben und wir haben eine Berufsordnung, wir orientieren uns auch da an der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen und es ist unsere Überzeugung und es ist auch unser Streben. Und was wir mit unserer Berufstätigkeit, mit unserem beruflichen Wirken mit befördern, ist, dass eben Menschen in Menschenwürde leben, dass sie gesund leben können, dass es ihnen gut geht, dass sie selbstbestimmt leben können, dass sie gut integriert sind in unseren verschiedenen Lebensbereichen, an einem Arbeitsplatz, dass wir Freiheit erleben. Ne? Freiheit der Gedanken, Freiheit des Gewissens, der Religion, dass wir Gerechtigkeit erleben. Also es ist ein großes Puzzle der Menschenwürde, das zu unterstützen, wir uns einfach auch beruflich verpflichtet sehen.
In diesem Jahr beteiligen Sie sich ja mit dem Aufruf Menschenwürde schützen am Internationalen Tag gegen Rassismus, setzen ein Zeichen. Wie kommt das? Warum haben Sie sich dazu entschlossen, als Berufsverband der Psychologinnen so auch öffentlich in Erscheinung zu treten und damit auch ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen?
Ja, es sind ja schon besondere Zeiten und wir haben uns im letzten Jahr sehr bewusst dafür entschieden, weil wir auch zunehmend angefragt werden als Erklärer oder als Kommentator für das, was passiert in der Gesellschaft. Und ja, wir treten jetzt häufiger auf mit Positionierungen und einfach auch mit Hinweisen und eben das Thema der Demokratie und eben auch der Menschenrechte. Das liegt uns ganz besonders am Herzen.
Wenn es im Beratungskontext von Psychotherapie beispielsweise dazu kommt, dass ja rassistische Äußerungen getätigt werden, was heißt das dann ganz praktisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie treten dann Menschen ein für Menschenwürde und auch gegen Rassismus? Wie wird dem quasi Einhalt geboten?
Das Einfachste, was man tun kann, ist, wenn man Rassismus beobachtet, den Betroffenen beizustehen, sich denen zur Seite zu stellen und sie zu unterstützen, mit zu schützen. Das können wir im Berufsalltag machen, das können wir in jedem Bereich unseres Lebens tun, da zu unterstützen. Weitere Möglichkeiten einfach auch zu handeln ist, zu sensibilisieren für diese vielen verschiedenen Formen von Rassismus, die es gibt, dass wir überhaupt erstmal unsere Sinne schärfen, was es alles sein kann. Und auf professioneller Ebene ist es auch ganz wichtig, dass wir uns in Antirassismus schulen. Also da sind eben einige Berufsgruppen auch ganz besonders wichtig, also alles rund um das Gesundheitswesen oder auch der Bildungsbereich, dass ganz besonders in diesen Bereichen, dass da Fairness herrscht, dass da auch eine Kenntnis herrscht von den besonderen Bedürfnissen eben zum Beispiel verschiedener kultureller Gruppen, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann, dass man nicht den eigenen Maßstab auf die anderen übertragen kann, dass man sensibler wird, dass man auch im Umgang mit anderen Kulturen einfach auch mehr Sicherheit gewinnt. Das ist für uns da an der Stelle ganz wichtig und da sehen wir auch immer noch für eigene Berufsgruppen, aber eben auch für viele andere auch immer noch weiter großen Handlungsbedarf.
Sie haben jetzt Ebenen angesprochen, die eher so auf das Individuelle auch schauen, also widersprechen, wenn es rassistische Äußerungen gibt, auf die Menschenwürde verweisen, den Betroffenen auch beistehen. Mhm. Wenn wir mal auf eine strukturelle Ebene schauen, was braucht es da, um Menschen zu schützen, die potenziell und tatsächlich auch von Rassismus betroffen sind?
Ganz wichtig ist, dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt. Also es gibt da die schöne Kontakthypothese, die besagt, dass Kontakt haben, das Kennenlernen, das Austausch, das Vertrautsein mit dem, was vermeintlich fremd ist, dass das eben auch Vorbehalte abbauen kann und Vorurteile abbauen kann. Also das ist an der Stelle ganz wichtig, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Es ist weniger hilfreich, in solchen Augenblicken Vorträge zu halten, Moralpredigten, wie sie dann erlebt werden. Sehr viel wichtiger ist es einfach auch, ja, mit Verhalten auch zu überzeugen. Also Begegnungen ermöglichen, Leuten beistehen. Das ist die bessere Art.
Was erhoffen Sie sich, was wünschen Sie sich denn so mit Blick auf die Gesellschaft und auf einen Wunsch der Veränderung?
Ja, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns, dass das Verstärken eines Miteinanders, dass wir den Fokus lenken auf das, was uns verbindet, dass wir ja auch nicht aus den Augen verlieren, was alles gut läuft und was uns eigentlich auch alles Kraft gibt und was uns stärkt und entsprechend ja uns zusammenhält. Also der Zusammenhalt, der ist uns sehr wichtig und da gibt es ja viele Möglichkeiten einfach auch, wo die Psychologie helfen kann, den auch mit zu stärken und sich ja darauf zu besinnen.
Das sagt Tordis Bethlehem. Sie ist Präsidentin des BDP, des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Wir haben gesprochen über Rassismus anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus heute am 21. März. Frau Bethlehem, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen. Einen schönen Tag.
Und natürlich war das nicht direkt vom 21. März, sondern heute hier in der Sendung auf Radio Frei, der Monatsrückblick. Reinhard und ich blicken zurück auf den Monat März. Was gab es an kulturellen, gesellschaftlichen Themen? Was gab es Spannendes, Aufregendes? Und das war eben ein kurzer Beitrag und im Interview: Das Erleben von Rassismus beeinträchtigt die Gesundheit und das Wohlbefinden. Die Beiträge, die wir hier natürlich euch präsentieren, liebe Zuhörenden, vor den Audiogeräten und am World Wide Web, die sind natürlich auch zum Nachhören und dort auf unserer Homepage www.radio-frei.de und dort könnt ihr natürlich auch weitere interessante Audiobeiträge entdecken. Jetzt geht es allerdings weiter mit Musik, Reinhard. Was hast du ausgesucht?
Und zwar Musik, die aus der Schweiz bzw. aus Hamburg kommt. Das sind zwei Frauen, eine kommt aus Hamburg und eine irgendwo aus der Schweiz. Und diese Band nennt sich Boy und wir hören Waitress.
Wie ist denn das hier im Gegensatz zum Klassenraum?
Ja, es ist eigentlich ganz anders. Im Klassenraum tun wir halt, keine Ahnung, quasi Quatsch machen. Aber hier tun wir halt was lernen.
Radio frei.
So sieht's aus. Und ich glaube, wir haben während der letzten Monate sehr, sehr viel gelernt, sehr viel reflektiert. Denn es stand ja der große Umzug von der Gotthardstraße in die Johannesstraße an. Und Reinhard, jetzt sind wir ja schon einige Wochen hier. Wie ist dein Empfinden für dich hier in den neuen Studioräumen?
Also ich merke, ich habe mich gut dran gewöhnt. Das sind immer so Kleinigkeiten, wie jetzt gerade setze ich hier auf so, wir sitzen so auf so Stehhockern und es war aber schon in den alten Räumlichkeiten so. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich stehen beim Moderieren oder sitzen, und ich bin immer wie in so einer Komödie, wo man immer nicht weiß, der Stuhl, der geht nach unten, dann springt er wieder hoch. Aber insgesamt, muss ich sagen, bin ich doch sehr gut angekommen. Wie geht's dir?
Ich bin noch dabei anzukommen, zumindest habe ich das Gefühl. Ich glaube, es braucht Zeit, Räumlichkeiten wahrzunehmen, in unterschiedlichen Stimmungen wahrzunehmen, und natürlich auch, wenn wir uns treffen, wenn wir Sendungen vorbereiten, wenn wir uns so treffen. Wir hatten schon ein Angrillen gemeinsam, und man begegnet sich ja auch in den Räumlichkeiten, auf den Gängen, und ich glaube, das braucht alles noch ein bisschen Zeit, um das effektiv wahrzunehmen und zu erleben.
Ich glaube, das ist aber auch normal. Die jetzt zuhören, werden ja auch das zumindest kennen, vielleicht jetzt keinen Radioumzug, aber wenn ihr da draußen selber umgezogen seid, ist ja auch so, dass wenn man zum Beispiel eine wesentlich größere Wohnung hat oder eine Wohnung, die ganz anders liegt, die einen Balkon hat und vorher hatte man keinen, muss man ja auch erstmal die Räume erschließen. Wir haben jetzt ja auch zwar keinen richtigen Balkon hier am Studio, aber es ist eine komplett andere Situation, dass wir jetzt wirklich direkt an einer belebten Straße, der Johannesstraße, liegen, und wenn wir jetzt das Fenster aufmachen würden, dann würden wir häufiger die vorbeifahrende Straßenbahn hören oder Passanten und Passantinnen, die vorbeikommen. Also das sind ja so normale Erscheinungen, die auch Spaß machen, die auch dazugehören.
Und neue Hintergrundgeräusche, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Nicht? Man muss sich neue Wege merken und generell neue Abläufe, intern natürlich.
Das stimmt. Aber das geht eigentlich alles ganz gut. Wir waren ja auch zwei, die beim Umzug, das war ja trotzdem auch aufwendig alles. Und wir können ja sagen, ich kann es nur für mich sprechen, ich habe so ein bisschen mitgemacht beim Umzug, war aber eher so Zaungast. Ich weiß nicht, wir haben uns, glaube ich, beide gesehen. Ne? An dem einen Tag haben wir beide, ich glaube, so eine Fußleiste gemeinsam hochgehoben. Wir haben an einem Tag haben wir auf jeden Fall was gemacht, aber es gab andere, die haben richtig viel zugepackt. Und das war sicherlich anstrengend beim Umzug. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage du dabei warst. Ich war wirklich nur einen Tag, muss ich zu meiner Schande gestehen, dabei.
Ich war auch einen Tag, den ganzen Tag, mit einer großen Umzugsaktion und dann später nochmal bei kleineren Abrissarbeiten an den alten Studiogebäuden. Und ich bin ganz erstaunt gewesen, wie viele Menschen sich bereit erklärt haben zu helfen und sich die Zeit genommen haben. Und ich glaube auch gerade bei so vielen Menschen ist es noch umso schwieriger, einen Umzug zu organisieren. Wir wissen das ja selbst, ne? Wenn man private Umzüge hat, an was man alles denken muss, was man organisieren muss. Und jetzt ist ein komplettes Studio umgezogen und da gehört einiges dazu.
Und wir können ja schon mal sagen, also wir werden ja jetzt hier nur vorübergehend sein in der Johannesstraße. In etwa 3 Jahren ziehen wir dann ins Kulturquartier Schauspielhaus. Und kürzlich, oder im Monat März, war das auch Thema, der Umzug. Denn es gibt Leute, die noch häufiger mit dem Radio umgezogen sind. Wir haben jetzt ja nur diesen einen Umzug mitgemacht, von der Gotthardstraße in die Johannesstraße. Es gibt auch Leute, die haben den vorhergehenden Umzug unter anderem mitgemacht, von der Magdeburger Allee in die Gotthardstraße. Und 2 Leute, die sind irgendwie immer mit dabei, nämlich Kollege Carsten und Kollege Steffen. Und die hatten mit Marie gesprochen, und Marie wollte mal wissen von Carsten in dem Fall, wie das denn war im Vergleich zu den anderen Umzügen, wie es diesmal so für ihn war. Und er hat dann ziemlich ehrlich geantwortet. Hören wir jetzt mal direkt rein. Jetzt muss ich erst mal gucken. Eben.
So ist es, wenn es live ist.
Wenn es live ist. Wir haben es aber gleich.
Der Johannesstraße.
Ja, hier in der Johannesstraße. Vielleicht jetzt muss ich jetzt gerade mal gucken. Hier haben wir es.
Dieser Umzug jetzt war körperlich und psychisch das anstrengendste, also von der Belastung. Wobei der Umzug in die Gotthardstraße auch schon heftig war. Der Ausbau, der hat sich ja lange hingezogen, aber da da war ich nicht so heftig involviert. Und das jetzt.
Und vielleicht auch noch 20 Jahre jünger, oder ja, würdest du sagen,
ja,
das
na klar, schon? Auf jeden Fall, ja. Da, die Leute, also jetzt Sven und Ufo, die hatten damals noch keine Familie, die haben dann Nächte dort verbracht und es aufgebaut. Und jetzt sind die Leute älter geworden, haben auch ganz haben Familie, sind körperlich nicht mehr so belastbar. Es war irgendwie, es ist was anderes, weil wir anders waren und sind.
Was würdest du sagen, Steffen?
Ja, sehe ich auch so. Und ich will nicht mal sagen, dass, also könnt ihr jetzt überlegen, dass dann eben andere jüngere Leute das mehr machen und die Älteren sich etwas zurückhalten. Aber das ist so ein bisschen das Problem vielleicht in solchen Projekten generell, nämlich der Generationswechsel. Das ist gar nicht so einfach, weil selbst wenn du dich bemühst, da nicht im Weg zu stehen, tust du es ja am Ende doch irgendwie, ne? Weil also die Leute, die halt von Anfang an dabei sind, denen, also junge Leute, ist es natürlich schwerer, sich den Raum dann einfach zu nehmen, ne? Einfach zu machen. Und das war ist bei uns gewissermaßen auch so. Und ein zweiter Aspekt, der mir noch einfällt, ist, ich glaube, wir haben auch einfach viel mehr angesammelt im Laufe der Jahre, weshalb der Umzug auch schwieriger war. Ist auch tatsächlich so. Also wenn wir mal vergleichen, damals in der Magdeburger Allee, das war alles viel beengter. Allein schon räumlich und das führt ja dazu, dass wenn du halt mehr Platz hast, dann sammelst du auch mehr Zeug und so.
Zwei Küchen, ich habe jetzt gerade nochmal rausgeräumt, weil wir so eine Art Einweihungsfeier machen und dann mussten wir hatten im Lernplatz oben die Seminaretage und es gab also zwei Kücheneinrichtungen. Die steht jetzt alles überall rum und es haben wir es ausgeräumt, eine wunderbare neue Küche wurde gebaut und aber es ist zu viel Zeug und das muss jetzt sortiert werden und ja, es waren halt zwei Etagen, jetzt haben wir nur eine Etage und das muss jetzt alles irgendwo hin und ach, naja.
Das klingt so, als ist es noch gar nicht so richtig fertig, oder? Wie fertig fühlt sich denn für euch der Umzug jetzt an?
Im Moment für mich noch gar nicht, weil jetzt ja noch so Sachen rumstehen und so. Aber es ist, glaube ich, es fühlt sich so an wie kurz davor. Wir sind
kurz vor fertig.
Kurz vor fertig. Und das ist der Unterschied. Da war es, das hat in der Magdeburg, hätte ich mal gesagt, nee, in der Charlottenstraße, nee, wie heißt sie an die Straße?
Gotthard-Straße.
Die Gotthard-Straße. Mhm. Da hat das länger gedauert, bis alles fertig war. Viel länger, ein, zwei Jahre, oder?
Ja, und sogar eigentlich ja ein, zwei Jahre, bis wir so wieder gesendet haben, aber da waren wir ja doch lange nicht auf dem Level. Also ich weiß noch, wir haben damals dann erstmal angefangen, die Studios wirklich schön zu machen. Die haben zwar schon funktioniert, aber wir haben dann nochmal so eine Studiobauphase gehabt, das ging über mehrere Jahre, bis wir einmal durch waren. Es waren ja vier Studios und wir haben jedes einzelne wirklich schön gemacht, mit eigenen Möbeln gebaut und so. Und das hat da ziemlich lang gedauert.
Insofern könnte man sagen, dass wir effektiver geworden sind.
Ja, vielleicht, ja.
Naja, aber ich muss auch sagen, dass wir hier ja nur für den Übergang sind und die Studios nicht optimal sind. Also die Geräusche und Akustik ist ja so, dass wir sagen, okay, für die zwei, drei Jahre machen wir das Beste draus, aber wenn wir jetzt wüssten, wir blieben hier für immer, würden wir hier auch baulich nochmal was anderes machen, oder
ja,
nicht?
Ja, auf jeden Fall, oder?
Die, ja, ich denke auch.
Also wer mal hier war und vielleicht auch mal sich angucken kann, das sind ja so Holzständerwände hier mit Glas, das ist suboptimal und klar, das hätte man wahrscheinlich, würde man, wenn wir hier bleiben würden, ganz anders dämmen, das stimmt.
Gibt es was ihr sehr vermisst oder jetzt schon wehmütig zurückdenkt an das alte Radio oder ist eher jetzt hier einfach so die Präsenz in den neuen Räumen und ist einfach vorbei?
Na, einfach die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen. Wir hatten dort zwei Bühnen, wir hatten dort da Lichtausstattung. Es war, du konntest den Raum umbauen in einen Partyraum oder in einen Veranstaltungsraum für Lesungen, Poetry Slam, Bands und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr. Es ist natürlich noch ein öffentlicher Raum, aber es fühlt sich mehr an wie Büro. Es gibt diese sogenannte Freifläche, wo ein Sitzungstisch ist und auch eine Couch-Ecke, aber es ist kein Veranstaltungsraum. Das wird jetzt vielleicht anders, wenn in Kooperation mit dem Kickerkeller, mit Benno möglicherweise die Sortierung als Veranstaltungsraum, den wir mit nutzen können, passiert. Aber die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen, ist weg. Und es ist auch nicht so stylisch. Also dort hat er wirklich, da haben sich Leute, also ein Architekt, Sven damals und andere, haben sich was überlegt und haben das bis ins kleinste Detail gestaltet, mit liebevollen Details. Das ist ja natürlich nicht der Fall. Ist ja auch klar. Lohnt sich nicht.
Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wie das, also die Frage, was mir fehlt oder nicht, das ist, der Kopf ist da noch gar nicht so frei, glaube ich. Mir geht im Kopf immer so rum, naja, haben wir jetzt das so halbwegs okay, wir haben jetzt, also es gibt ja immer noch ein Studio, was fertiggestellt werden muss, Studio B, was noch aussteht, da sind wir jetzt eigentlich so gut wie durch, aber es ist auch ein bisschen so eine Erschöpfung gerade.
Ich habe eher, also was mein Gefühl ist, ist eher gar nicht so auf die Räume bezogen, sondern ich frage mich gerade, ob wir durch den Umzug jetzt gerade weniger Menschen hier im Radio haben, aber vielleicht täuscht mich das auch. Ja? Also so das,
ja. Dass wir nicht alle mit umgezogen haben.
Mhm. Ja, ja, oder vielleicht liegt es auch einfach daran, ich sehe, habe manchmal das Gefühl, ich sehe dann weniger. Die, also es gibt ja, das, na klar, die Leute verteilen sich ja über den ganzen Tag und auch über die ganze Woche oder sogar den ganzen Monat. Und es gibt ja Leute, die kommen dann halt abends, um ihre Sendung zu machen, die siehst du sonst eher selten.
Also ich habe heute eine leere Flasche Wein und drei Weingläser.
Also waren Leute hier.
Ja, also da ist schon. Ja.
Und man muss natürlich sagen, dass auch so eine Geometrie, wollte ich sagen, eine Architektur von Räumen was macht. Ne? Wir hatten in der Gotthardstraße die zentrale Freifläche und alles hat sich da so drumherum gestaltet. Und hier in der Johannesstraße ist es ja dieser lange Flur, dann geht's um die Ecke und hin und so. Also dieses Gefühl, ich bin hinten und weiß nicht, was vorne ist, ist ja hier viel stärker, so dass du am Ende gar nicht mitbekommst, überhaupt wer vielleicht da ist.
Ja, das stimmt. Ja, es geht hinten und vorne rein. Das ist auch komisch. Es gibt einen Hintereingang und einen Vordereingang. Es ist und da versteht man erstmal, wie Raumaufteilung funktioniert, ne? Wie Raumerschließung und so. Deswegen hat ja da Sven auch diesen in der Gotthardstraße diesen Eingangsbereich so gemacht, damit du nicht gleich in dem Raum stehst und so. Und hat dann so Erschließungen und wie man das dann, wie so Sichtachsen sind und lauter so ein Kram. Da, ja, das war ja alles bewusst gemacht. Ne?
War mir gar nicht so klar. Mhm. Lerne ich noch was über was längst vergangen ist.
Eingerissen, kaputt gemacht. Aber weil Steffen sagt, Erschöpfung, das geht mir auch so. Mhm. Also das ist jetzt kommt so, nach so einer Anstrengung kommt so eine Erschöpfung. Vielleicht kommt dann wieder so eine Euphoriephase, aber jetzt man muss dann die Erschöpfung wahrscheinlich auch mal zulassen.
Mhm. Ja. Aber ich denke, es wird schon irgendwie, also ja, vielleicht noch ein zweiter Punkt auch, der da reinspielt, was wir vorhin schon kurz gesagt haben, wir sind ja hier im Zwischenquartier. Und das spielt vielleicht auch so eine Rolle, dass du das im Hinterkopf hast und dann deswegen ganz anders damit umgehst, also mit dem darauf einlassen und mit dem, naja, so das ist es jetzt und jetzt, ja, vielleicht ist das so, dass da so ein bisschen so eine Blockade zu sagen, naja gut, wir sind jetzt hier übergangsweise und so richtig, wenn wir dann im endgültigen Quartier im ehemaligen Schauspielhaus im Kulturquartier einziehen, dass es da nochmal dann so einen richtigen Schub gibt, jetzt sind wir hier angekommen, jetzt machen wir es hier schön und jetzt starten wir wieder auch neue Initiativen vielleicht, ne, zu sagen, dass dann was mit dem Radio passiert. Also das verändert sich ja auch über die Zeit, auch das Nutzungsverhalten und so weiter. Genau. Vielleicht ist das eben auch so ein Punkt.
Ja. Interessanterweise, wenn man jetzt in eine Ferienwohnung kommt oder irgendwo man Urlaub macht oder für eine kurze Zeit ist, macht man sich's ja auch gemütlich. Richtet man jetzt irgendwie ein und hat nach relativ kurzer Zeit so Routinen, die man braucht. Und das ist hier, das beobachte ich auch. Das ist ganz schnell sich so Routinen und wo was liegt, wo was ist und dann ist das sehr schnell so. Das habe ich ja so beobachtet. Da kehren Sachen wieder, die wir in der Gotthardstraße hatten. Ah, an der Ecke ist das. Ach, da ist das. Und nach ein paar Tagen hat man sich dann dran gewöhnt. Also egal, ob man ein Jahr oder eine Woche irgendwo ist oder zwei, man braucht das, glaube ich, diese Rituale und die Orte und so eine Gewohnheit irgendwie.
Ich mache mir immer zuerst einen Tee, wenn ich hierher komme.
Ah ja. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, wo lege ich meine Tasche hin? Hänge ich die Jacke da hin? Knall ich sie auf dem Stuhl? Da bin ich noch nicht. Letztens habe ich meine Tasche gesucht, weil ich hab den Ablauf noch nicht so richtig drin. Kommt.
Und wenn wir ihn dann haben, dann müssen wir wieder gehen. Was würdet ihr für unseren nächsten Umzug auf jeden Fall oben drüber schreiben, was wir diesmal dann anders machen sollten? Oder lief das einfach super?
Achtsamkeit, dass wir haben uns, glaube ich, überschätzt in unseren Kräften. Das haben uns da wirklich ganz schön kaputt gemacht und da würde ich die Zeitspannen, die man braucht und die Planung, wir haben sehr optimistisch geplant, es ist alles gut gegangen, aber wir haben da ganz uns überschätzt. Das ist eine Lehre, da müssen wir sagen, wir müssen uns da mehr Zeit nehmen, das anders planen und wir haben geglaubt, dass wir noch das wir schnell hinkriegen. Ja. Und dann eben Achtsamkeit und sagen, okay, das dürfen wir uns nicht zu viel zumuten.
Ich habe eigentlich sogar ein ganz gutes Gefühl, weil, also das war jetzt natürlich sehr anstrengend, aber andererseits machst du ja genau dadurch Erfahrung und das ist so dieses, wie so ein drohendes Ungeheuer, das du nicht richtig kennst, oh, wir müssen umziehen, um Gottes Willen, dass das jetzt so ein bisschen dadurch weg ist, wir haben jetzt erlebt, was es bedeutet und wir ziehen ja hoffentlich in relativ absehbarer Zeit in das Kulturquartier. Also 2-3 Jahre sowas ist ja so in unseren Köpfen. Und das bedeutet, dass die Erinnerung dann noch nicht so verblasst ist, ne? Oder die Erfahrung, die man mitnehmen kann. Das stimmt. Und das sehe ich eigentlich positiv, weil wir dann so wissen, was es bedeutet. Und wir wissen, ah ja, okay, das haben wir ja vor 2 Jahren gemacht. Und dann rasten wir, glaube ich, so ein bisschen wieder ein.
Ich dachte aus.
Nee, wir rasten ein in so ein Schema, in so ein, so läuft ein Umzug ab, so agiere ich darin. Also, dass wir das positiv, die Erfahrung, die wir gemacht haben, positiv verwenden können, so.
Und eine Sache ist, dass ich festgestellt habe, dass es Leute gibt, die Fähigkeiten haben und Dinge können, wo ich es gar nicht gedacht habe. Also, wir haben dann Hilfe bekommen, was weiß ich hier, das Licht, was jetzt hier brennt und andere Dinge, wo Menschen dann, weiß ich, ja, das auch könnte ich machen, kümmere ich mich drum. Also, auch dann nach Hilfe fragen und nach draußen gehen und einfach mal sagen, also sich helfen lassen. Und das war, und da war ich sehr erstaunt, dass da Leute, die gar nicht so viel mit dem Radio im Alltag zu tun haben, da waren und sagen, ich baue die Küche mit auf, Jack. Ich installiere hier das Licht, ich weiß, ihr seid am Ende. Also gebt mir was Überschaubares. Und dass da auch Ansagen machen sie, das ist zu tun. Das ist so eine Erfahrung. Und also da auch, glaube ich, eine positive. Ja, ich bin jetzt dabei für die Zeit, Jack.
Und ich glaube, was ein großer Unterschied sein wird, Carsten, du hast gesagt, es war körperlich sehr anstrengend. Ich glaube vor allem auch, weil wir in der Gotthardstraße so viel wieder wegruppen mussten, die ganzen Wände. Das war einfach eine richtige Scheißarbeit. Ja. Und hart geklebte Teppiche und solche Sachen. Und das wird ja das nächste Mal andersrum. Ja. Da werden wir hier jetzt nicht groß zurückbauen müssen, sondern dort aufbauen. Und das hat vielleicht auch nochmal eine andere Motivation.
Das stimmt, das war so destruktiv. Also mich hat das richtig runtergezogen, dieses Kaputtmachen und dieser Dreck, also dieser Dreck und dieser.
Und wofür, ne? Einfach weil das Ding jetzt schick saniert wird, so da, ja, so.
Und auch ein zweiter Punkt noch, wir haben wirklich, was sich in 25 Jahren so angesammelt hat, aussortiert und vieles davon auch von vielen Sachen uns getrennt. Und das wird uns auch helfen beim nächsten Umzug, weil wir das dann eben nicht nochmal rumschippern müssen. Und allein schon dieses Aussortieren ist ja auch eine Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt, wo du auch jedes Mal dann anfängst, drüber nachzudenken, brauchen wir das noch, brauchen wir das nicht mehr, und dieses Abwägen, dieses Hin und Her, dieses, dann musst du kommunizieren darüber, das entscheidest du ja nicht alleine, und das, all das ist ja schon eine riesige Anstrengung. Und da sind wir jetzt, glaube ich, ja, da profitieren wir jetzt auch von diesem Umzug schon.
Und stell dir vor, jede Kiste, sind ganz viele Kisten, hat eine Nummer, eine große Nummer, so eine A4 große Nummer, und da ist hinterlegt in einer Datenbank, was da drin ist. Muss ich das mal vorstellen. Also wirklich eine Archivierung, Sortierung, wie nennt man das? Lagerhaltung.
Das ist sehr schön, dass du diese Überleitung gerade gemacht hast, denn das ist meine letzte Frage an euch. Sie ist eine Schätzfrage. Wir machen ein Spiel.
Ja.
Wie viele dieser beschrifteten, bezifferten Kisten haben wir denn? Was ist die größte Zahl?
Ich glaube, über 200.
200?
Ich habe 192 irgendwie gesehen. Ich schätze mal so 220.
Was sagst du, Steffen?
Naja, gut, viele Kisten sind ja jetzt schon ausgepackt. Du meinst die Kisten, die jetzt noch da sind?
Die Nummern haben, die quasi
die jetzt
in
noch
der
eingelagert sind, ja. Na, dann sag ich 195.
Mit 228 ist Carsten tatsächlich sehr nah dran gewesen, und damit gewinnst du ein Eis. Nein, weiß ich nicht.
Heute gibt's Eis. Eis oder nicht?
Heute ist Eis.
Ich hab irgendwie 192 irgendwo gelesen. Ist mir
dann war es vielleicht nicht mehr. Aber echt viele auf jeden Fall.
Okay, cool.
Viele Kisten, viele Dinge. Ich danke euch. Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Von den 228 Kisten sind auch schon wieder welche ausgepackt worden. Das waren eben die Eindrücke vom Umzug, eine Reflexion, vielleicht auch eine kleine Selbstkritik und neue Anregungen für den weiteren Umzug ins Schauspielhaus von Radio Frei. Eben gehört Marie, und sie hatte Carsten und Steffen zu Gast. Und ich muss immer dran denken, so an die Freude, wenn man umgezogen ist, wenn irgendwie alles so halben Platz gefunden hat und man sich freut und anfängt, sich in der Umgebung wohlzufühlen, dann ist es wie so ein freudiger Sprung. Und deswegen hören wir jetzt die Pointer Sisters mit Jump.
Zimmer. Da ist es auch gar nicht so laut. Jetzt habe ich dich überfallen, ne? Jetzt ist so ein Gedanken einfach aus dem Kopf raus, durch den Mund in die Luft zu den Menschen.
Und wie wir das gelernt haben bei Radio Frei, können wir davon natürlich was lernen, ne?
Wir können immer lernen und irgendwie, ja, wir haben immer so verknüpfte Köpfe, das war Kollegin Marie, ne, die da irgendwie auch immer mal so ein bisschen rumgeigelt ganz gerne.
Und ihre Gedanken einfach freien Lauf gelassen hat. Manchmal braucht man das, wenn man hinter einem Mikrofon steht, um sich wieder in der Mitte sammeln zu können, um einen Anschluss zu finden, um ins nächste Thema überzugehen.
Das stimmt, wir sind immer sehr konzentriert, bislang ist uns das gut gelungen hier in diesem Monatsrückblick. Warst du schon mal verwirrt jetzt in der letzten Stunde? Also ich habe mich halbwegs am Riemen reißen können.
Ich habe mich nicht verwirrt gefühlt.
Wir gucken ja immer ganz konzentriert einfach aus dem Fenster. Ich gucke dann immer auf das gelbe Haus. Ja? Also da ist so ein Party-Service und das holt einer wieder runter. Da gehen wir auch abends mal essen. Wir sagen jetzt nicht den Namen, aber machen wir ab und zu. Und gar nicht so weit weg vom Party-Service ist wiederum das Augustinerkloster, auch bei uns um die Ecke. Und das hat seit März eine neue Ausstellung. Nicht einfach so eine Sonderausstellung, sondern eine neue Dauerausstellung, die möglicherweise dann auch ein paar Jahrzehnte zu sehen sein wird. Frust und Freiheit heißt diese Ausstellung. Und die beschäftigt sich mit der Tatsache, was wir auch ein bisschen kennen, Susan, dass man manchmal so, naja, manchmal läuft es nicht so im Leben. Man denkt so, das ist jetzt aber ein Rückschlag und aus dieser Situation heraus entsteht Neues, Großartiges. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber manchmal ist es ja so. Ne?
Auch wenn man das in dem Moment vielleicht gar nicht realisiert. Rückblickend ist es häufig in solchen Situationen, dass man realisiert, hey, da ist eine Tür gewesen, die habe ich benutzt und hätte ich diese Tür nicht gehabt, dann hätte ich diese Freiheit gar nicht bekommen.
Und das hat möglicherweise auch Martin Luther gedacht, weil das ist ein Ereignis, was man da beleuchtet. Er war ja im Augustinerkloster und Anfang des 16. Jahrhunderts war er da so zurückgezogen, hat da eben gelehrt und war dann in seiner Zelle und war so, also wir wissen ja nicht, wie er wirklich drauf war, aber angeblich, das sagt uns die Ausstellung, war er auch so ein bisschen gefrustet und dann später hat er nicht nur die Bibel übersetzt, sondern sich gleich von der katholischen Kirche mit der Reformation und dem Thesenanschlag dann losgelöst. Also dann hat er wieder die Kraft. Das ist ein Ereignis, was jetzt in der neuen Dauerausstellung beleuchtet wird. Genauso geht es um das Unionsparlament 1850, was im Augustinerkloster getagt hat. Kennt man eigentlich heute kaum noch. Die waren auch ein bisschen gefrustet, die Abgeordneten, weil ihre Idee eines Nationalstaates hat nicht so richtig gefruchtet. Sie wollten es dann nochmal versuchen. Auch dieses Parlament scheiterte. Und das dritte Ereignis, auf das zurückgeblickt wird, die 1989er Revolution, die hat dann aber geklappt. War auch anfangs ein bisschen Frust dabei, weil als das neue Forum sie unter anderem im Augustinerkloster vorgestellt hatte, da hat der Staat eigentlich noch dagegen gearbeitet, die DDR-Regierung, aber dann trat die Regierung zurück, das neue Forum war zugelassen und ja, die Geschichte nahm ihren Lauf. Das alles wird beleuchtet und diese Ausstellung ist jetzt eröffnet worden im März und wir, Kollegin Donata und ich, waren vor Ort und haben mal so ein paar Eindrücke und Stimmen mitgebracht. Unter anderem hören wir den Historiker und Mitschöpfer der Ausstellung Michael Weise, aber auch den Stadtführer Karl-Heinz Reich und den Grafiker Simon Elling und wir hören einfach mal rein.
Die alte Ausstellung habe die auch fotografiert. Die war sehr geschichtsträchtig mit sehr vielen Einzelheiten. Das bedeutet, wer interessiert ist, hätte mit der alten Ausstellung mehr erfahren können. Aber wer ist schon so interessiert? Der normale Gast, der hierher kommt, der hätte gern einen schnellen Eindruck. Und was ganz besonders zu betonen ist, früher gab es nie den Hinweis auf 1850 Unionsparlament Deutschland. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Wertung von Deutschland überhaupt. Und das ist jetzt wunderbar gleichberechtigt hervorgehoben und einfach gestaltet, sodass auch der Gast, der nicht so geschichtsträchtig beladen ist, einen schnellen und guten Eindruck hat. Sehr gelungen.
Wichtig war uns, dass wir zum einen auf die Rezeptionsgewohnheiten unserer heutigen Besucherinnen und Besucher eingehen. Das heißt, wir wissen auch aus dem Lutherhaus, die Leute lesen nicht mehr so lange Texte, wie das früher der Fall war. Das sieht man auch in den Zeitungen. Und bevor Texte gar nicht gelesen werden, macht man sie besser kürzer, dafür prägnant. Und ergänzt sie eben durch andere Vermittlungsformen. Also keine reine Textausstellung, sondern Bilder, Infografiken, Filme, Mitmachstationen, sodass sozusagen alle Sinne angesprochen werden und eben Lernen auch auf verschiedenen Ebenen möglich ist, sodass eben auch ein ganz unterschiedliches Publikum damit angesprochen werden kann.
Schön, dass Sie heute Abend alle gekommen sind. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und sind auch richtig heute ein bisschen euphorisch. Das passt natürlich jetzt gerade nicht. Wie gut, dass das nicht im Gottesdienst passiert.
Die Wände haben natürlich die größte Fläche und man kann auf Wänden eben sehr viel Informationen auch unterbringen, sodass wir diese Wände in der Ausstellung eben auch nutzen wollten. Und da bietet sich ja irgendwie auch an. Ist natürlich aufwendig, weil großflächig ja eben Grafik an die Wand gebracht werden muss. Und das verzeiht auch nicht so wirklich Fehler. Also man muss da schon sehr genau arbeiten und gut vorher wissen, was man wie wohin platzieren möchte, dass es auch wirkt mit Sichthöhen. Und aber auch dann eben trotzdem noch im Zusammenspiel auch mit den Vitrinen an den Wänden, dass da die Objekte auch mit in dem Text oder in den Inhalten untermauert werden und integriert werden können.
Und wir werden an den einzelnen Stationen bzw. in den einzelnen Teilen auch noch mal ein bisschen in die Details einführen. Es wird wahrscheinlich nicht für alle aus dem Raum drücken hier jetzt gleich zu Anfang Platz sein. Wer erstmal gerne Sekt oder Großsaft trinken möchte, eine Kleinigkeit essen möchte, kann sich dort was holen und in die Lobby setzen. Es besteht nur die große Bitte, keine Getränke und kein Essen mit nach oben zu nehmen.
Da gibt es eine ganz wunderbare Medienstation zu unseren Grundrechten und da kann man sozusagen die Grundrechte gegeneinander antreten lassen, wenn man so will. Also man hat unterschiedliche Szenarien, die da geschildert werden und man muss überlegen, ja, welches Recht überwiegt an dieser Stelle oder würde für mich überwiegen. Und am Ende hat man sozusagen eine Auswertung, wir haben andere abgestimmt und hat so ein bisschen den Eindruck und bekommt auch ein Gefühl dafür, dass Grundrechte auch miteinander in Konflikt stehen können. Das finde ich sehr schön.
Ein paar Eindrücke von der Vernissage der neuen Ausstellung Frust und Freiheit, eine neue Dauerausstellung im Erfurter Augustinerkloster. Könnt ihr vorbeischauen, das gesamte Kloster lohnt sich auch anzuschauen. Ihr hört weiter den Monatsrückblick für den Monat März und die Nachteulen der Sicherheitsdienst bzw. das Projekt Nachteulen. Das hat uns in diesem Monat nochmal beschäftigt. Mehr dazu gleich.
Mit dem Titel 17 Hippies. Und David hatte im Interview Jasper Rubik von der Grünen-Fraktion und es war die große Frage, wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand zu den Nachteulen? Na?
Da kann man nochmal sagen, Nachteulen, es gibt ja einen aktuellen Stand, denn seit März hat eine private Sicherheitsfirma übernommen. Ursprünglich war das ein Projekt, was einen Testlauf hatte, wo wirklich ehrenamtlich Leute eben versucht haben, ein Awareness-Projekt eben nicht klassisch zu kontrollieren, sondern wirklich mit Menschen da ins Gespräch zu kommen, wenn man im Stadtpark zum Beispiel sitzt. Es gab einen halbjährigen Testlauf. Wir hatten auch Carsten Mehlang da immer wieder zu Gast, der sich darum gekümmert hatte. Und nach dem Testlauf gab es eine Ausschreibung. Man ist natürlich davon ausgegangen, dass diejenigen, die es vorher gemacht haben, auch kriegen. Aber nun hat eine private Sicherheitsfirma übernommen. Da gab es viel Protest, aber der Stadtrat hat das nun mal so beschlossen. Und das war nochmal genau Thema im Gespräch vom Kollegen David Straub mit Jasper Robeck, der für die Grünen im Stadtrat sitzt.
Noch ein Thema, was gestern auch auf der Tagesordnung stand, sind die Erfurter Nachteulen. Wenn ich das kurz versuchen darf zusammenzufassen, das Projekt der Nachteulen ist quasi ein Awareness- und Sicherheitsprojekt, was quasi Sicherheit, Sauberkeit ins Erfurter Nachtleben bringen soll, frei übersetzt. Da gab es vor ein paar Wochen eine Debatte darüber, da wurde eine Sicherheitsfirma anscheinend für dieses Projekt beauftragt, obwohl eigentlich es schon ein Team an Awareness-Leuten gab, die sich schon lange in dem Bereich engagiert hat. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Weißt du das?
Ja, wir haben es gestern von der Tagesordnung genommen, weil da ein provokativer Antrag der AfD-Fraktion war. Die versuchen das ganze Thema jetzt auszunutzen, um gegen Linke im Prinzip zu hetzen.
Das Linke meint quasi die Leute, die das Projekt eingereicht haben vorher, der alte Awareness-Träger.
In dem Weltbild der AfD-Fraktion ist alles das, was wir da machen, dem Versuch, das Nachtleben sicherer zu machen, auf einer eher sozialarbeiterischen Ebene, ein linkes Ideologieprojekt. Das muss man verstehen, wenn man sich die Kritik der AfD zu Gemüte sieht. Die denken, wir verschwenden da Steuergeld. Auf der anderen Seite würde ich sagen, an der Stelle, wo es Übergriffe in Parks gibt, wo die Polizei ausrücken muss, wo Ermittlungsverfahren gestartet werden, wo Menschen K.O.-Tropfen verabreicht bekommen, wo Menschen den öffentlichen Raum auch anfangen zu meiden, entsteht gesamtgesellschaftlich eigentlich ein viel höherer Schaden. Und deshalb dürfen wir uns nicht davor fürchten, entsprechend Geld in die Hand zu nehmen. Und das Problem ist jetzt, dass wir in Sicherheitsdienstliste haben und dass das Konzept, was es eigentlich mal gab, gesagt hat, nee, genau das wollen wir nicht. So was gab es schon mal. Es gab die City-Streife damals, als wir auch diskutiert haben, ob wir in den Parks ein Musikverbot ab 22 Uhr haben. Und wir haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und wir sind der Auffassung, mit einem Sicherheitsdienstleister geht das gar nicht so gut, weil da einfach ein anderes Denken verankert ist. Mhm. Und der hat allerdings jetzt die Ausschreibung gewonnen, wenn quasi öffentliche Sachen beauftragt werden, ab bestimmten Wertgrenzen, muss sowas öffentlich auch bundesweit oder europaweit ausgeschrieben werden. Das ist erfolgt und die Verwaltung hat eine aus unserer Sicht sehr, sehr schlechte Ausschreibung gemacht, die dazu führt, dass der billigste Anbieter gewinnt, aber nicht der beste.
Das wollte ich gerade nochmal fragen. Kannst du jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal sagen, warum sich die Stadt dafür entschieden hat, obwohl sie sich ja in der Vergangenheit eigentlich positiv zu diesem Konzept, was ihr Stadtrat beschlossen habt, geäußert hat. Und man eigentlich, wenn man sich das durchgelesen hat, auch die Stellungnahme der Stadt eigentlich davon ausgehen konnte, die finden das eigentlich ganz geil, was dieses Awareness-Team gemacht hat. Warum haben sie sich dann doch für den Sicherheitsdienstleister entschieden?
Ich muss einen kleinen Schritt ausholen, weil die Pannenserie beginnt an dem Punkt, wo Andreas Horn Oberbürgermeister geworden ist. Jetzt ist er persönlich nicht schuld, aber er ist nicht mehr Ordnungsdezernent gewesen. Er und sein Mitarbeiterteam sind quasi in den OB-Bereich gewechselt und haben eine Leerstelle gelassen im Ordnungsdezernat. Das heißt, da sind andere Leute nachgerückt. Es gab eine kommissarische Leiterin, die mit dem Thema nicht vertraut haben und die anders als der Oberbürgermeister das nicht mit vorangetrieben haben. Das heißt, die Kenntnisse und auch der Prozess, der ja quasi bis hin zu Musikverbot, wir wollen das nämlich beim Beteiligungsprozess, wir wollen ein Projekt auf Augenhöhe, die quasi diese ganzen Entwicklungsstufen dieses Konzeptes nicht mitgemacht haben. Und die haben das aus meiner Sicht aus so einem sehr, sehr klassischen Verwaltungshandeln, wie man sich das vorstellt, behandelt und nicht aus dem innovativen Projekt, was bundesweit Anerkennung gefunden hat. Die Perspektive war einfach eine, das ist wie jede andere Leistung, die wir als Stadt ausschreiben und nicht mit der notwendigen Sensibilität. Weil hier geht es ganz stark darum, um das Konzept, wie das Konzept umgesetzt wird. Und die wesentlichen Bestandteile sind ja quasi die Augenhöhe, auf der gearbeitet wird. Awareness-Arbeit ist immer parteiisch. Ich muss auch erwarten, dass die Person, an die ich mich vertrauensvoll wenden kann, mir zuhört, mich ernst nimmt und in der Lage ist und die notwendigen Netzwerkpartner kennt, um mich im Zweifel, wenn was vorgefallen ist, an die richtige Person, die richtige Stelle zeitnah weiterleiten zu können, ein gutes Vertrauensverhältnis zu haben. Und diese Bedeutung von diesen Punkten, die haben sich am Ende nicht in der Ausschreibung wiedergefunden. Die Ausschreibung wurde verschleppt seit im Prinzip Mai des letzten Jahres bis in den November. Wir haben die vorher nicht gesehen und am Ende ist sie halt so schlecht geworden und hat nur Preis quasi favorisiert und nicht die Qualitätsbestandteile, und die Verwaltung war nicht in der Lage, auch diese Qualitätsaspekte überhaupt nachzuprüfen.
Also kann man sagen, Oberbürgermeister Andreas Horn hat das Ganze so ein bisschen aus dem Blick verloren.
Das würde ich sagen. Es wäre seine Verantwortung gewesen, die Sachen, die er mit vorangetrieben hat, ordentlich zu übergeben und sicherzustellen, dass sie so begleitet werden, dass sie im nächsten Jahr auch noch bestehen kann.
Wann ziehen denn die neuen Nachteulen, also die Sicherheitsdienstmitarbeiter, das erste Mal durch die Stadt? Was für wann ist das geplant?
Eigentlich hätten die Nachteulen starten sollen zum Karneval. Der hat einerseits nicht stattgefunden und andererseits gab es quasi noch Streit darüber, ob die Ausschreibung rechtmäßig war. Mhm. Und das heißt, das hat nicht stattgefunden. Das heißt, im Prinzip ist eigentlich der Beginn jetzt eher im Mai.
Okay. Jasper Robeck von den Grünen war bei uns in der Sendung. Gibt es noch irgendwas, was wir zu dem Thema vergessen haben, was noch wichtig ist zu erwähnen?
Nee, aber wir kämpfen gemeinsam daran, dass wir eine tragfähige Lösung fürs nächste Jahr finden. Die Nachteulen sind ein wichtiges Projekt für diese Stadt gewesen und haben eine lange Historie, haben viele Beteiligte und wir sind es den Menschen schuldig.
Es wird neu ausgeschrieben, Entschuldigung.
Oder nicht. Wir haben im Nachtragshaushalt, den die Stadt im vorletzten Stadtrat beschlossen hat, eine Nachtkulturbeauftragte beschlossen. Und meine favorisierte Variante wäre, dass bei einer Nachtkulturbeauftragten künftig auch die Nachteulen in-house in der Stadtverwaltung angestellt, umgesetzt werden können. Und dann haben wir auch nicht das Problem, dass der Haushalt ja immer nur Jahr für Jahr geht, sondern dann können wir ganz kontinuierlich ein Team über viele Jahre irgendwie aufbauen. Das würde ich mir wünschen.
Okay, weil das Nachteulen-Projekt ist jetzt nur bis Ende dieses Jahres?
Genau.
Oder? Ja, okay.
Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Vielleicht bekommen dann die ursprünglichen Leute, die das Nachtprojekt eigentlich mal angefangen haben, dann wieder den Zuschlag. Schauen wir mal, wir werden auf jeden Fall von Radio Frei weiter berichten. Das war ein Gespräch des Kollegen David Straub mit Jasper Robeck von den Grünen. Er sitzt für die Grünen im Stadtrat.
Kurze These, ein leichter, sanfter Übergang. Die Zeit verflog sehr schnell. Ihr habt den Monatsrückblick gehört hier live aus der Johannesstraße. Es gibt unfassbare viele tolle Sendungen hier auf Radio Frei, unter anderem auch Nia nackt im Aquarium, das feministische Magazin. Und wir empfehlen euch immer wieder die Radio-Homepage von Radio Frei. Dort könnt ihr alle Beiträge, Interviews und auch weitere Projekte in der Gänze nachhören.
Und einen haben wir aber noch, einen Beitrag, denn am 8. März war ja der internationale Frauentag, Frauenkampftag, gab es verschiedene Veranstaltungen auch in Erfurt und wir waren vor Ort am Domplatz und das haben wir erlebt.
Herzlich willkommen zum feministischen Kampftag. Wir freuen uns, mit euch heute viele feministische Redebeiträge zu hören und eine tolle Demo zu haben.
Ich erwarte mir hier heute, dass viele Frauen auf die Straße gehen, gerade auch angesichts dessen, dass faschistische Kräfte wie die AfD jetzt hier versuchen, sich breit zu machen. Und das ist auch eine besondere Kampfansage gegen die Frauen. Und ich glaube, da werden wir hier ein starkes Zeichen setzen, dass wir damit nicht einverstanden sind.
Wo ordnet ihr denn selber so das Thema Feminismus ein? Momentan erleben wir ja so ganz viele Krisen in dieser Welt. Und also wie empfindet ihr selbst die Wahrnehmung für Frauenrechte und wie ordnet sich das ein in der Gesamtlage?
Ich glaube, das ist auch ein Generalangriff gegen die Rechte der Frauen. der gerade stattfindet, meiner Meinung nach. Ne? Es wird so ein Frauenbild verbreitet, die Frauen gehören in die Küche und sollen Gebärmaschinen sein, damit dann letztlich genug Kanonenfutter für einen dritten Weltkrieg da ist. Aber die Frauen selbst, die lassen das eigentlich nicht mit sich machen. Und auch in der antifaschistischen Bewegung jetzt gibt es viele junge Frauen, wie auch jetzt hier sind, die sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Und die vor allem auch sagen, diese Ausbeutung und Unterdrückung von den Frauen, die gehört ja zu diesem kapitalistischen System dazu. Und ich meine auch, dass man deswegen über den Tellerrand hinausblicken sollte, ne? Also ich meine, dass es deswegen eine sozialistische Gesellschaft braucht, die sowohl diesem Faschismus Einhalt gebietet, der ganzen Kriegsgefahr, aber eben auch dieser doppelten Ausbeutung und Unterdrückung der Frau.
Wo hapert es denn am meisten? Also bei Klischees auch von Rollenbildern in Bildung und Erziehung, da würde ich jetzt naiv manchmal denken, das hat sich doch schon geändert zum Teil, oder?
Die Frauen haben sicherlich auch in der Geschichte viel für ihre Rechte auch schon gekämpft und dementsprechend auch einiges erreicht. Und trotzdem ist es so, dass diese Schwangerschaftsabbrüche noch nicht legal sind, ne? Und dass die Frauen da kriminalisiert werden. Ich habe selber meine beste Freundin, die da sozusagen sowas machen musste und gesagt hat, man fühlt sich wie ein Verbrecher, obwohl es ja der eigene Körper ist, ne? Und ich glaube, man kann das gar nicht so trennen und das wirklich auch um dieses große Ganze geht. Klar, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer so ein Schlagwort, was gesagt wird, aber man muss auch sagen, es ist einfach systematisch so, dass in diesem Kapitalismus einfach die ganze Organisation der Familie und so weiter, das wird auf die Frauen abgelastet, obwohl das ja eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist, ne? Und so wie die Produktion gesellschaftlich organisiert ist, müsste das auch mit dem ganzen Leben der Menschen sein. Und das ist im Kapitalismus einfach nicht vorgesehen. Und das ist der Grund dafür, meiner Meinung nach, dass das auch hier nicht zu lösen ist. Und deswegen kann man diese ganzen Fragen eigentlich gar nicht voneinander trennen.
Gab es bei dir sowas wie Momente, wo du gemerkt hast, also hier stoße ich irgendwie auch als Frau an meine Grenzen oder merke, dass es da Vorurteile gibt, was auch immer?
Tatsächlich gab es so einen Moment bei mir, ja. Es gab einen Moment, wo ich gemerkt habe, wie quasi diese ganzen Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat, man muss schön aussehen, man muss so, all diese Sachen, wo ich gemerkt habe, das will ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe doch eigentlich viel mehr Fähigkeiten und sowas, die ich auch für die Gesellschaft einsetzen kann. Und das sind eigentlich so Zwänge, die einem auferlegt werden, so Moralvorstellungen eigentlich. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, nee, ich will eigentlich gegen diesen Sexismus und diese systemische Frage eigentlich auch was machen, aktiv werden. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt auch hier und sage, man muss eigentlich auch diskutieren, wie das anders organisiert werden könnte in der Gesellschaft. Und da müssen sich die Frauen auch einbringen, tun sie auch, aber gerne auch noch mehr und sagen, Moment mal, ohne uns geht das hier irgendwie nicht, ne? Und wer hier irgendwie den Faschismus wieder einführen will, der kommt an uns auf keinen Fall vorbei. Der muss an uns vorbei und den werden wir nicht vorbeilassen sozusagen.
Soweit ein paar Eindrücke vom Internationalen Frauentag am 8. März auf dem Erfurter Domplatz. Und Susan, das war's schon wieder mit dieser März-Ausgabe vom Monatsrückblick. Und wir können schon mal sagen, am 4. Mai gibt's den nächsten Monatsrückblick dann für April.
Das hast du gut zusammengefasst.
Habe ich sehr gern zusammengefasst und ich sage auch sehr gern, dass am 5. Mai der nächste Radioabend ist. Das ist sozusagen ganz offen, wir sind ja zugangsoffen. Wer uns jetzt zuhört und sagt, Mensch, ich möchte auch gerne mal mitmachen, möchte auch gerne mal hier stehen, der kann am 5. Mai, einen Montag, vorbeikommen. Um 18 Uhr gibt es erst so ein bisschen was zu schnabulieren und ab 19 Uhr reden wir dann übers Radio. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr euch dann vorstellen, also auch das ist möglich. Das letzte Wort hast jetzt aber du, denn du hast auch den letzten Song rausgesucht.
Passend zum Kampftag der Frauen hören wir Black Rose mit Strong Woman und für euch im Studio heute an diesem Sonntag waren
Reinhard
und Susan.
Tschüss.
They told me that it was a man's world. I've had enough, I'm standing up. You gon' learn today not to play with us. I looked the devil right in his eyes. I would've killed that man, but I was only five. My mama was strong, she knew how to survive. She packed her bags and left his ass in the middle of the night. Any man that hits a woman ain't a real man. If you put your hands on me, you gon' get it back. Instead of teaching girls how to twerk and bake cakes, teach them self-defense so they can stay safe. Cause he won't change his ways, so you gotta leave. Don't believe him when he tells you that he's sorry. Cause he ain't the same man that you fell in love with. Don't let him try to justify what he did. Girl, they told me that it was a man's world. I'm not asking for equality, cause I'm already your equal. Why can't you see? Until it's safe at night for girls to walk alone without fear that they're